Fertig, weil ich so ja, so getroffen wurde von Gottes Heiligkeit im Lobpreis. Ja, genau. Und bevor ich irgendwas sage, möchte ich euch noch ein Zeugnis teilen oder einfach erzählen, was so in der Gemeinde passiert. Wir hatten einen wundervollen Gebetsabend am Mittwochabend, ja. Halleluja. Und auch für die, die zu Hause sind, es war ein Abend, der sehr gesalbt war einfach, aber ein geschützter Rahmen, deswegen haben wir das nicht als Livestream gestreamt. Aber selbst wenn jetzt auch noch in Zukunft so geschützte Rahmen sind, ja, wo wir zusammen beten, so möchte ich dich ermutigen, diese Zeit zu nutzen und zu Hause zu beten, ja, weil du verbunden bist im Geist mit deinen Geschwistern auch hier. Und es war so, das war nicht einfach, man hat so Gebetsabende, wo man einfach betet und dann so redet und so, weil man beten muss. Aber es war wirklich die Salbung spürbar. Und ich kann mich noch daran erinnern, Alexander stand hier vorne und hatte eine Zungenbotschaft. Und auf einmal kam die Gegenwart Gottes so stark über mich, dass ich nicht mehr, ich hatte mich nicht mehr bei mir quasi. Weil, ja, Gott so stark da war. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du mit einem ehrlichen Herzen vor Gott kommst, dann kann er unglaublich tolle Dinge tun, aber er wird vor allem dein Herz berühren und dein Herz verändern. Und dann in der Jugend am Freitag, wir haben extra für die Jugend am Freitag an dem Mittwochabend gebetet. Und am Freitagabend hatten wir dann die Jugend, wir haben über die Taufe im Heiligen Geist gesprochen. Ein sehr wichtiges Thema und das war so ein angefochtener und umkämpfter Abend. Der Heilige Geist hat mich vorher schon am Morgen gewarnt. Ich sagte, naja, das kann ja nur toll werden, wenn du das jetzt schon sagst, was soll dann passieren? Aber der Feind wollte ja Füße uns irgendwie in den Weg stellen, aber trotz alledem sind 3 Leute im Heiligen Geist getauft worden, also Halleluja. Ich erinnere mich, wie ich für ein Mädchen gebetet habe und gebetet habe, Heiliger Geist, erfülle sie, und dann haben wir zusammen in Sprachen gebetet und sie fing dann auch an, in Sprachen zu beten und so, ach du meine Güte, das ist ja voll krass und so, also Halleluja, die Kraft des Heiligen Geistes ist lebendig, real und in unserer Mitte. Amen. Amen. Das Thema meiner Predigt, das könnt ihr hier schon lesen, ein Ende mit der Täuschung. Und getäuscht zu werden, beziehungsweise enttäuscht zu werden, ist eine ganz schön doofe Sache. Ich weiß nicht, ob du von Menschen enttäuscht wurdest, ob du vielleicht von deinem Ehepartner enttäuscht wurdest, von der Regierung, von der Gemeinde, keine Ahnung. Ich wurde auf jeden Fall auch mal ziemlich enttäuscht, als ich vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es ist, mir zum Geburtstag ein Akita Inu gewünscht habe. Das ist ein Hund, also für die, die Akita Inus nicht kennen, es war ein Shiba Inu, um ganz genau zu sein. Das sind so kleine japanische Hunde, die wunderschön sind und wie ich finde, einen wundervollen Charakter haben. Und ich habe meine Eltern so lange bequatscht und meinte, Mama, bekomme ich diesen Shiba Inu, bekomme ich diesen Hund? Ich hätte so gern diesen Hund. Und ich habe mir die ganze Zeit Bilder angeguckt und so. Und irgendwann hat sie gar nichts mehr gesagt, weil erstmal hieß es dann immer so, nein, nein. Und wenn meine Eltern dann gar nichts mehr gesagt haben, dann hieß das immer, ich habe sie bequatscht und ich bekomme, was ich will. Und so war ich fest überzeugt, ich bekomme diesen Hund. Und dann am großen Tag, Fabienne, kannst du mir mal geben, da bekam ich dann auch einen Hund. Aber leider einen Plüschhund. Und ich muss schon sagen, ich wurde schon echt heftig enttäuscht. Und das war nicht so angenehm. Ja gut, aber ich meine, da kann man drauf schlafen und so, ist jetzt auch nicht so schlecht. Okay, Schatz, vielen Dank für deinen Einsatz. es gibt auch eine Enttäuschung, die ein bisschen weiter geht als einfach nur ein Hund oder die Enttäuschung von einem Ehepartner und von einem Menschen. Und von dieser Enttäuschung lesen wir in Matthäus 7. Wenn du deine Bibel dabei hast oder eine Bibel-App hast, dann schlag doch mal deine Bibel bitte auf. Und lass uns gemeinsam Matthäus Kapitel 7 lesen. Und ich denke auch an den Beamer. Matthäus Kapitel 7 und da die Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, das heißt prophetisch geredet, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Puh, das ist ein Wort. Ich weiß nicht, ich habe manchmal den Hang dazu, mir Textstellen auszusuchen, mit denen ich mich ziemlich unbeliebt mache. Aber mir lag diese Textstelle so auf dem Herzen. Und ich gebe mir Mühe, nicht zu weinen. Weil es nicht eine Textstelle ist, wo wir sagen können, die könnten wir von uns abweisen. Jesus spricht in dieser Stelle über wahre Nachfolge und falsche Nachfolge. Und wenn wir diese Worte, die Jesus hier spricht, ernst nehmen, dann sagt Jesus nichts anderes als, es gibt viele, sagt Jesus, die überzeugt sind, dass sie mit Christus verbunden sind, die Jesus als Herrn bekennen, die sogar seine Macht und Kraft erleben und doch nicht zu Jesus gehören. Sie sind getäuscht. Da geht es nicht um einen Hund, den sie erwarten. Da geht es um das ewige Leben, mit dem sie rechnen. Und sie sagen quasi, Herr, Herr! Und er sagt, ich kenne dich nicht, was willst du von mir? Für dich als Kontext. Diese Stelle steht am Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt fängt bei Matthäus 5 an. Und die Bergpredigt ist quasi so die Regierungserklärung von Jesus. Da macht Jesus seine Maßstäbe klar. Er spricht die Missstände der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit an und sagt, das ist der richtige Weg, um zu beten. Das ist der richtige Weg, um das ist mein Maßstab für die Ehe, das bla 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 bla. Und dann in Kapitel 7 sagt er, es gibt viele falsche Propheten, die im Namen Jesu auftreten und behaupten, dass sie Prediger Christi sind, dass sie Christen sind. Und Jesus sagt aber, sie werden eine falsche Frucht bringen. Und dann am Ende lesen wir eben diese eine Stelle, die so hart klingt, wo Jesus dann sagt, ja, es wird Menschen geben, die überzeugt sind, sie gehören zu mir und gehören doch nicht zu ihm. Was macht Jesus hier deutlich? Jesus macht deutlich, dass ein reines Lippenbekenntnis nicht genügt. Es geht um die wahre Zugehörigkeit. Wir schauen uns genauer mal die Verse im Detail an. Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters, der in den Himmel, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Herr, Herr, das ist ein Bekenntnis. Diese Leute sagen Kyrios, Kyrios. Sie sagen nicht Herr Diakonu, ja, Herr Alexander oder so, sondern diese Formulierung hier zeigt, dass sie die richtige Theologie haben. Sie haben verstanden, Jesus Christus ist Gott. Das haben schon mal viele Kirchen oder religiöse Sekten nicht verstanden. Die Zeugen Jehovas behaupten, dass Jesus nicht Gott ist. Da kannst du eindeutig sagen, ja, das ist Blödsinn, was sie glauben. Ganz einfach. Oder zu sagen, dass Jesus ein Prophet ist, nein, das ist falsch. Jesus ist nicht nur ein Prophet. Jesus ist nicht nur ein Prophet unter vielen Propheten. Jesus Christus ist der Herr. All das haben sie erkannt. Die waren nicht irgendwie Mormonen oder Zeugen Jehovas, wo man sagen könnte, die sind knapp dran, ja, aber doch nicht. Sie hatten die richtige Theologie. Aber Vers 21 macht uns deutlich, dass zu dem Bekenntnis auch das Leben dazu passen muss. Ein Leben, das nur sagt, ja, Jesus Christus ist der Herr, aber nicht zeigt, dass der Jesus der Herr ist, ist kein Bekenntnis. Und geht es Jesus jetzt hier um eine Werksgerechtigkeit? Erwartet er jetzt, dass wir unser Heil erarbeiten? Dass wir jetzt bei dem Willen des Vaters tun, dann sind wir errettet? Eindeutig nein. Das ist oft, vor allem, ich nehme das so wahr, in unserer westeuropäischen Kirche, dass wir, wenn wir die eine Sache predigen, die Liebe Gottes, dann sind alle zufrieden. Und wenn wir dann mal ein bisschen klarer bestimmte Verse ansprechen, dann machen wir uns in die Hose. Dann sagen wir, ja, du bist aber ein Pharisäer. Das kannst du doch nicht predigen. Jesus geht es hier nicht um eine Werksgerechtigkeit. Ein Leben oder ein Mensch, der sich entschieden hat für Jesus und Jesus seine Errettung anvertraut, vertraut, dass Jesus Christus ihn vom Tod und von der ewigen Verdammnis rettet, der wird doch ein Leben nicht zentriert und im Fokus für sich selbst haben. Wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, dann ist er doch der Fokus in meinem Leben, wenn das wahr ist, was ich sage. Und Jesus spricht auch in Kapitel 7 davon und vergleicht Menschen mit Bäumen. Ja, auch eine interessante Art und Weise, Menschen darzustellen. Aber er spricht von faulen Bäumen und von quasi gesunden Bäumen. Und die faulen Bäume, das sind all die Menschen, die nicht mit Christus verbunden sind. Und die Bibel ist ganz klar. Ohne Christus kein Heil. Ohne Christus Verdammnis. Der Mensch hat an sich, aufpassen, der Mensch hat an sich nichts Liebenswürdiges an sich, so dass Gott einfach sagt, pff. Aber er hat sich trotzdem entschieden zu lieben. Er sieht deine Fehler, sieht deine Sünde und er sagt, ich liebe dich trotzdem. Aber er muss es nicht. Und du kannst diese Liebe annehmen, aber du kannst sie auch ablehnen und es ist kein Automatismus. Es gibt Christen oder es gibt auch Leute, die mitten in der Gemeinde sind und sagen, alle kommen in den Himmel, ja, alle werden einfach so durchgewinkt und dann muss ich sagen, das finde ich aber in meiner Bibel nicht. Ich weiß nicht, was du vielleicht für eine Bibel hast, vielleicht die Volksbibel oder weiß der, also ich möchte jetzt nicht die Volksbibel schlecht machen, aber wo steht denn das? Nicht alle kommen in den Himmel. Es heißt sogar, es gibt wenige im Vergleich zur kompletten Menschheit, die gerettet werden. Das ist das, was die Schrift sagt. Und das ist eine unangenehme Wahrheit. Aber die Wahrheit wird uns frei machen, nicht die Kuschelei. Und so ist es eben notwendig zu verstehen, dass wer in Christus ist, wer behauptet, in Christus zu sein, der ist quasi Teil von diesem gesunden Baum, der gar nicht anders kann, als eine gute Frucht zu bringen. Das ist nicht etwas, was du leistest, sondern wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, dann sind die Standards Gottes deine Standards. Und dann wird der Heilige Geist bei all deinen Fehlern und bei all den Dingen, wo du immer wieder fällst, seine gute Frucht vorbringen. Es ist nicht dein Werk, es ist Gottes Werk. Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Oh, ich als Pfingstler schlucke da erst mal. Wir sollen doch alle Dämonen austreiben und prophezeien und so und Amen. Das ist alles wahr, das ist auch richtig. Aber nur weil jetzt Wunder passieren, nur weil ich irgendwelche Erfahrungen habe oder irgendeine Erscheinung von irgendjemandem, heißt das nicht, dass ich zu Jesus gehöre. Sie argumentieren mit der These, wir haben die Kraft des Namens Jesu in unserem Leben erlebt. Wir haben den Heiligen Geist erlebt. Und weißt du, was Vers 22 deutlich macht? Es kann sein, dass ein Mensch Wunder tut durch die Kraft des Heiligen Geistes und trotzdem ungehorsam Gott gegenüber ist und nicht errettet ist. Woher habe ich das? Schau mal in 1. Samuel 19, Vers 20 und 24. 1. Samuel 19, Vers 20 und 24. Von mir aus, wir werden jetzt die Stelle nicht durchgehen. Mach dir einen Marker rein oder so. Aber du wirst in dieser Stelle lesen, dass Saul, der von Gott abgewiesen wurde, weil er nicht mehr in den Wegen Gottes gewandelt ist, dass er David, einen gesalbten Mann Gottes, verfolgt. Und dieser Saul begegnet Propheten und diese Propheten, dort wirkt der Heilige Geist und sie fangen auf einmal an, prophetisch zu reden. Und Saul, der Ungerechte, der Gott nicht dient, er fängt auch an zu prophezeien. Und er ist sogar in einer prophetischen Ekstase, er fällt wahrscheinlich sogar um. Ja? Aber nur weil jemand mal umgefallen ist im Gottesdienst oder nur weil jemand mal irgendwie ein schönes Gefühl hatte beim Gebet, heißt es noch immer nicht, dass jemand errettet ist. Wunder sind kein Beweis, dass du errettet bist. Und wenn du darauf baust, aber ich habe doch durch deinen Namen, aber ich habe doch dies und das, dann kehr um. Weil deine Kraft oder die Kraft, die diese Wunder bewirkt, liegt nicht in dir. Sondern diese Leute beweisen ja eigentlich schon und geben doch die Bestätigung, worin die Kraft liegt. Sie sagen, durch deinen Namen. Selbst ein Atheist kann für Heilung beten und jemand wird geheilt. Dafür musst du kein Christ sein, weil die Kraft nicht in dir liegt, sondern in Jesus. Und das ist die eine Dimension von, wie Wunder passieren können bei Leuten, die nicht zu Christus gehören. Und dann gibt es eine zweite Dimension und die ist ganz schön krass. Und die kannst du nachlesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Und in dieser Stelle spitzt sich das Ganze zu, ja. Wunder können dämonischen Ursprungs sein. Selbst bei Leuten, die sich als Christen bezeichnen. Selbst wenn jemand eine falsche Theologie hat, nicht Christus predigt, können Wunder geschehen. In Korea gibt es ganze Sekten, ja, mehrere Kirchen, die alle behaupten, ja, ich bin Christus und ein paar Meter weiter gibt es noch einen, der sagt, aber ich bin Christus und so weiter und so fort. Und woher kommt diese Kraft? Sie kommt von Satan selbst. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9 lesen wir, dass der Antichrist am Ende der Zeit vor der Wiederkunft Jesu Folgendes tun wird. Vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe des Satans machtvolle Taten, Zeichen und Wunder vollbringen. Damit sollen die Menschen nur in die Irre geführt werden. Sie sollen getäuscht werden. Sie sollen überzeugt werden. Ja, ich bin dabei. Und der Antichrist wird ein Held darin sein, den Leuten irgendwas vorzuschmeicheln und zu sagen, ja komm, ob du jetzt Buddhist bist oder Hinduist oder ja, ob du jetzt Maria anbetest oder was weiß ich was. Ist doch alles egal. Und woher kommt seine Kraft? Von Satan selbst. Wunder sind kein Beweis dafür, dass du errettet bist, sondern sie zeigen einfach nur, wie herrlich der Name Jesu ist und wie wichtig es ist, die geistliche Welt und die geistliche Dimension zu verstehen. So, und jetzt zurück zu Matthäus 7, Vers 23, spitzt jetzt noch die ganze Stelle zu, da sich, also Jesus, klar von bestimmten Menschen am Ende der Zeit distanzieren wird. Also wir haben gelesen, dass dass wenn der große Gerichtstag kommt, Jesus kommt wieder, ich weiß nicht, manche Gemeinden wollen nicht drüber reden, das ist keine Verurteilung, nur manche reden einfach nicht drüber, dass Jesus wiederkommt. Und ich sehe die ganze Zeit in der Bibel spricht die ganze Zeit davon, der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr kommt, und die Gemeinde war, der Herr kommt, und das ist unsere Hoffnung. Und Christus sagt, ich komme wieder bei diesem großen Gerichtstag. Und dann wird er ganz klar Menschen von sich abweisen. Die Aussage, ich habe euch nie gekannt, ist aber dabei jetzt nicht irgendwie was Informatives oder so. Ja, ich wusste jetzt gar nicht, dass du da bist. Also ich hatte dich jetzt nicht so auf dem Radar. Weil Jesus Christus ist der lebendige Gott. Er weiß alles und du kannst auch nichts vor ihm verstecken. Und das ist auch gut so. Dieses Wort kennen wird im Alten Testament auch oft mit Sex verbunden. Wenn ein Mann seine Frau erkennt, dann passiert nichts anderes, als sie werden eins. Und so spricht Jesus zu ihnen, ich kenne euch nicht, ich bin nicht eins mit euch. Ihr seid nicht von mir, ihr könnt behaupten, dass ich der Herr bin. Nein, ich kenne euch nicht. Und was tut er? Er enttäuscht sie und spricht ihnen die Nachfolge und die Gotteskindschaft ab. Wenn wir das jetzt ganz wörtlich nehmen und ganz nüchtern betrachten, dann ist das so. Übrigens gibt es auch ganz oft die Aussage, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, sind wir nicht. Also ich weiß nicht, wo man das herlesen könnte. Ja, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Amen. Aber ein Kind Gottes werde ich allein durch die Gnade Jesu. Wenn ich neu geboren werde. Nicht alle Menschen sind leider Kinder Gottes, aber Gott macht allen Menschen dieses Angebot. Die Bezeichnung Jesu für diese Menschen macht deutlich, dass sie Gottes Gebote und Maßstäbe für ihr Leben nie wahrhaftig anerkannt haben. Weil sie sprechen von Herr und sie sprechen von der Kraft, die sie erlebt haben. Aber Christus, das haben wir vorher gelesen, ihm ist es wichtig, dass wir den Willen des Vaters tun. Und das Wort Übeltäter, das hier benutzt wird, ist in manchen Bibelübersetzungen, ich weiß nicht, was du für eine Bibelübersetzung hast, in manchen Bibelübersetzungen wird Gesetzloser stehen oder ihr, die ihr Böses getan habt, machen die freieren Bibelübersetzungen jetzt Neues Leben wahrscheinlich oder Neue Genfer. Aber das Wort Übeltäter zeigt, dass sie jetzt nicht Menschen waren, die vereinzelt mal Fehler getan haben, oder irgendwelche Phasen in ihrem Leben hatten, wo sie Christus nicht nachgefolgt sind, sondern dieses Wort, die grammatikalische Stellung, ja, von diesem Wort macht deutlich, das ist ein Partizip Präsens für die, die irgendwie Grammatikfreaks sind. Ich bin's nicht, ja. Diese grammatikalische Stellung im Grundtext macht deutlich, dass sie andauernd und ohne Ende nie die Maßstäbe Gottes für ihr Leben anerkannt haben. Sie haben irgendwie Ja zu Jesus gesagt, aber was die Bibel zum Beispiel über das Lügen sagt, wollten sie gar nicht wahrhaben. Was die Bibel über Sexualität sagt, wollten sie gar nicht wahrhaben. Passt doch ganz schön in unsere Zeit, oder? Wie ist das denn mit dem Thema der Homosexualität? Wenn wir dieses Wort aussprechen in der Gemeinde, dann werden wir gleich als Nazis oder was weiß ich was bezeichnet. Weil alle wissen, bei bibeltreuen Predigern, und ich sage ganz bewusst bei bibeltreuen Predigern, was die Aussagen Gottes in der Bibel darüber sind. Ihr Lieben, ich könnte heulen. Ich könnte wirklich heulen, weil Menschen getäuscht werden, sie werden betrogen. Und es sind Prediger, die Blut an ihren Händen haben, weil sie Müll labern. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der eben mit diesen Dingen gekämpft hat. Und immer wieder gesagt hat, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich kämpfe damit und so weiter und so fort. Und ihm wurde immer wieder, es gab irgendwelche Schlaumeier, irgendwelche falschen Propheten, die in seinem Leben immer wieder gesagt haben, nein, das ist kein Problem, du kannst das irgendwie leben. Du glaubst an Jesus, ja, Jesus ist der Herr. Nimm diese Aussagen in der Bibel nicht so ernst. Schau dir mal den Kontext an. guck doch mal, vielleicht kann man das irgendwie. Und Jesus liebt dich und so. Und das Ganze gipfelte darin, dass dieser junge Mann erzählte, es gab einen Mann, der dann zu ihm kam und für ihn gebetet hat, im Kreis von mehreren Leuten, und prophezeit hat, dass er doch einen Mann heiraten soll und dass Gottes Wille ist. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man jemanden so täuschen? Das sage ich nicht, weil ich Leute verletzen will, sondern das sage ich, weil Gottes Wort ganz klar ist. Und Gottes Wort ist in ganz vielen Dingen ganz klar. Nur wir wollen es nicht wahrhaben. Es tut weh. Und es wird das Heil von Menschen beeinflussen, wenn wir falsche Dinge lehren, predigen, weil wir damit nicht Christus nachfolgen, sondern Satan selbst. Und wenn wir all diese Stellen zusammenfassen, dann gibt Christus uns hier eine ganz klare Warnung. Und Christus spricht uns zu, dass alle frommen Bekundungen nichts bedeuten in den Augen Gottes, wenn sie nicht in den konkreten Gehorsam von Gottes Willen übersetzt werden. Du kannst den ganzen Tag sagen, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Herr, ich bin der Gemeinde, ich singe, ich sauge in der Gemeinde, ich mache dies und das. Aber es bringt alles nichts, wenn Christus nicht und die Kraft des Heiligen Geistes nicht in deinem Leben ist. Und die Kraft des Heiligen Geistes müssen wir nicht beschränken auf irgendwelche Wunder, sondern die Kraft und das größte Wunder des Heiligen Geistes ist es, dass wir Sünde überwinden können. Die wir gebunden sind von Geburt an Sünde, wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes Sünde überwinden. Und selbst wenn wir fallen, lieber Bruder, liebe Schwester, selbst wenn du fällst, geh auf die Knie und dein Gott wird dir vergeben. Puh. Wir lesen weiter. Weil das jetzt ziemlich hart war, ziemlich boom, boom, boom. Aber Christus gibt uns hier einen Schlüssel, damit wir nicht getäuscht werden, ja? Damit uns das eben nicht passiert. Und damit die vielleicht getäuscht werden, die noch nicht Gottes Maßstäbe in ihrem Leben anerkannt haben, ihr Leben korrigieren und heute Buße tun. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Was Christus uns hier aufzeigt, ist eine ganz klare Sache. Entweder du nimmst die Lehren und Aussagen Jesu ernst und nimmst sie auch dann ernst, wenn sie Gehorsam von dir verlangen, oder du folgst ihm gar nicht nach. Für die Menschen in dieser Zeit war es undenkbar, dass sie einen anderen Herrn hatten. Dass sie daneben noch irgendwas anderes hatten, Gesundheit. Dass sie irgendwie Astrologie daneben hatten. Dass sie irgendwie sagen, naja, das, was die Gesellschaft sagt, ist mir aber meine Norm. Nein, sie hatten allein das, was Christus sagt. Und sie haben auf seine Aussagen gebaut. Und am Ende wirst du vor dem Thron Gottes stehen. Und das, was zählt, ist diese Botschaft von Jesus, das, was Jesus sagt, anzunehmen. Und Jesus sagt, wer auf meine Worte hört und sie tut, wer darauf vertraut, der baut auf felsigen Grund. Und felsiger Grund ist nicht so nett zu bearbeiten. Ja, Sand ist einfacher zu bearbeiten, aber Felsen, du musst, wahrscheinlich, wenn du einen Felsen hochgehst, dann musst du deinen Hund mitnehmen und deine Holzbretter und dann bist du irgendwann da und denkst, ja, alles so anstrengend und so. Und hätte ich doch viel einfacher haben können und so. Aber es lohnt sich. Weil es nicht nur um diese kurzen Momente geht, weil es nicht nur um das Leben hier auf dieser Erde geht, sondern es geht um das Leben in Ewigkeit. Und Christus ist dieser Fels. Und was ist das, was Christus immer wieder sagt? Was ist das, was wir tun sollen, was Christus verlangt? Das ist die eine Botschaft, die wir immer wieder hören. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das, was du tun musst. Umkehren und erkennen, dass du nichts kannst und dass der Herr alles kann. Und es ist auch die Botschaft der Apostel. In der Apostelgeschichte 2, Vers 38 sagt Petrus den Leuten, die Verkündigung hören, die von Jesus hören, kehrt um zu Gott. Und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Was heißt diese Umkehr? Davon lesen wir in Römer 12, Vers 2. Wenn du deine Bibel hast, schlag Römer 12, Vers 2 auf. Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Es hat nichts gebracht, einfach überzeugt zu sein, dass ich ein Hundi bekomme. Ja, und da hätte ich noch so sehr drauf pochen können und mir noch so viele Poster drauf machen können. Ich hätte meine Eltern einfach fragen müssen, wie sieht's denn jetzt aus? Was sind die Standards? Wie läuft das? Dann wäre ich zur Realität gekommen, dann wäre ich nicht getäuscht gewesen. Und Buße heißt nichts anderes, ihr Lieben, als nicht mehr den Weg dieser Welt zu gehen, weil wir wissen, wer der Regent dieser Welt ist und die Bibel. Und ich habe ganz viel über den Teufel geredet und ich weiß, das ist ganz schön unbeliebt. Und ich weiß, dass einige Leute, wenn sie das sehen, sagen werden, der ist fanatisch und so. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil die Bibel klar ist, der Regent dieser Welt ist der Teufel selbst. Und er setzt die Maßstäbe dieser Welt. Wenn er die Maßstäbe in deine Arbeitsmoral setzt in der Welt, wenn er die Maßstäbe über Sexualität setzt, ist all das Schrott. Und du kannst darin nicht weiterleben. Du musst umkehren. Wir gehen diese eine Richtung in Richtung Welt. Wir gehen mit der großen Masse. In Matthäus 7 heißt es, es gibt einen breiten Weg. Sehr viele werden ihn gehen, auch Christen. Dann gibt es den schmalen Weg, der unbeliebte Weg, der steinige Weg. Und dieser Weg ist der Weg, der zum Leben führt. Und es geht nicht darum, noch einmal, dass du perfekt bist, dass du alles richtig machst, sondern es geht darum, dass du erkennst, diese Wege sind falsch und ich muss diesen Weg gehen. Und ich bitte dich noch einmal im Namen Jesu Christi, weil du vor dem Thron Gottes stehen wirst und ich verantwortlich bin, dir das Wort zu predigen, prüfe das, was du denkst und deine Maßstäbe anhand des Wortes Gottes. Und schau, bringst du die Frucht eines wiedergeborenen Menschen? Und noch einmal, es ist nicht etwas, was du produzierst, sondern was Jesus selbst in dir produziert. Das ist Fakt. Lasst uns beten. Vater, ich bete, dass du uns Gnade schenkst. Herr, ich danke dir für diese Zeit der Gnade. Ich danke dir, dass wir die Gnade haben, dein Wort zu verkünden, Herr, dass wir hören dürfen, was du sagst, Vater. Und ich bete, Herr, dass wir in deinen Wegen wandeln, Herr, deine Maßstäbe anerkennen. Wenn es um Sexualität geht, wenn es um unsere Arbeitsmoral geht, wenn es um den Umgang mit Menschen geht, Vater, und ich bete, dass jeder, der in diesem Raum ist und getäuscht ist und denkt, er würde dir nachfolgen, umkehrt, Herr, und dass du in der Gnade deines Geistes kommst und uns zeigst, Herr, in welchen Wegen wir wandeln, Vater. Und Vater, und ich bete, und ich rufe dich jetzt auf, wenn du die Wege Gottes in deinem Leben annimmst, dann sprich aus, Herr, du bist mein Herr, und ich tue, was du sagst. Lass uns das gemeinsam bekennen. Herr, du bist mein Herr, und ich tue, was du sagst, weil du durch deinen Geist in mir wirkst. Und so bete ich und habe nichts mehr dazu zu fügen. Im Namen Jesu. Amen.